Hier sind Georgia und Tobias live im Dreiraumkino. Wir zwingen uns gegenseitig Filme auf und nehmen sie dann auseinander. Großes Kino oder schlimmer Trash? Wir werden sehen.
Und damit let it go.
Hast gehabt.
Wir lassen heute los. Beziehungsweise wir lassen eigentlich nicht los. Wir verbeißen uns jetzt in einem Thema.
Ja.
Lange hat's gedauert, aber endlich wird es gut. Ich habe ja angekündigt, dass wir einen wunderbaren Disney-Film gucken werden, in dem viel gesungen wird, weibliche Hauptcharaktere zaubern können. Wir gucken Frozen, beziehungsweise die Eiskönigin.
Völlig unverfroren.
Mhm.
Ja, unsere Weihnachtsfolge. Geil, endlich. Beziehungsweise die zweite Weihnachtsfolge.
Naja, Winterfolge eigentlich.
Ja,
war ja klar, dass sie nicht mehr zu Weihnachten kommt. Gut, wir haben ja rein theoretisch immer noch Winter. Der Frühling hat ja offiziell noch nicht angefangen.
Ja, wir haben leider keinen Schnee mehr, kein Eis. Aber vielleicht ist das ja auch ein gutes Zeichen.
Ja.
Wenn man nach dem Film geht. Aber ich will nichts vorwegnehmen.
Mhm. Also die Kurzbeschreibung sagt auch, die furchtlose Optimistin Anna und der raue Naturbursche Christoph brechen zusammen auf, um Annas Schwester Elsa zu finden, deren eisige Kräfte im Königreich einen ewigen Winter ausgelöst haben. So zumindest die Beschreibung auf Disney selber.
Ja gut, da werden ein paar Details ausgespart. Und wie es überhaupt dazu gekommen ist, naja. Aber gut, es ist zumindest nicht komplett irreführend.
Nee, ich finde, diesmal hat der Inhalt tatsächlich so getroffen, aber ja, natürlich viel ausgelassen. Wäre doof, wenn man den halben Film vorher erfahren würde. Der Film läuft ungefähr eine Stunde 42 und ist aus dem Jahr 2013. Regie geführt haben Chris Buck und Jennifer Lee. Drehbuch ebenfalls von Jennifer Lee. Musik haben mir die Namen ehrlich gesagt nicht viel gesagt. Christoph Beck, Robert Lopez, Kristen Anderson Lopez. Wie in Disney üblich, die Musik kann sich hören lassen.
Ja, das sind wohl relativ renommierte Musical-Komponisten teilweise gewesen.
Mhm.
Und ja, ich glaube, das merkt man der Musik auch ganz gut an, dass da Leute mit ein bisschen Ahnung hinterstanden.
Ja, definitiv. Deswegen haben wir auch einen Oscar für den besten Song, Let It Go natürlich, einen Golden Globe Award für den besten Song, Critics' Choice Movie Awards, ebenfalls bestes Lied, Let It Go, also ich glaube, die Musik, die ist sehr gut angekommen. Aber neben diesem Bestes Lied hat er auch viele Auszeichnungen oder beziehungsweise mindestens 2-3 Auszeichnungen bekommen für den besten animierten Spielfilm, was ja auch schon was heißen will.
Ja, tatsächlich auch einen Oscar für den besten Animationsfilm.
Mhm. Aber der Film ist auch echt sehr ansehnlich. Du kanntest den ja nicht, als ich den vorgeschlagen habe. Was hast du denn erwartet?
Also, was heißt, ich kannte ihn nicht?
Du hast ihn nicht gesehen.
Das ist richtig. Ja, natürlich ist das an mir auch nicht komplett vorbeigegangen. Ja, man liest natürlich davon und ich habe eine kleine Nichte und von der habe ich mitbekommen, dass sie da auch ziemlich im, wie nennt man das, in Frozen Mania? Gibt es da irgendwie so einen Begriff oder sowas?
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Okay, ich auch nicht. Aber auf jeden Fall stand sie da total drauf. Ja, deswegen war mir das schon ein Begriff. Also ich hatte wenig Ausgangspunkte, um mir wirklich konkrete Vermutungen oder konkrete Vorstellungen zu machen. Ich glaube, ich habe letztlich einen klassischen Disney-Film erwartet, auch mit einer klassischen Story. Alles sehr auf Nummer sicher, ne? Du hast da so diese Prinzessinnen. Das ist natürlich dann gleichzeitig auch intensiv vermarktbar für eine ganz klare Zielgruppe, also wahrscheinlich Mädchen so zwischen 6 und 14 Jahren oder so.
Mhm.
Also wirklich so ein Marketing-Hype ohne viel dahinter und mit absolut klischeebeladener Story habe ich erwartet. Und was den Plot angeht, da habe ich irgendwie immer Elsa als große Heldin des Ganzen wahrgenommen, weil die so, was das ganze Merchandising angeht, irgendwie immer so die zentrale Rolle hatte. Deswegen habe ich mir irgendwie was zusammengereimt, da wird Elsa sein, eine Prinzessin, die hat dann noch eine Freundin oder Schwester Anna, aber die ist eigentlich unwichtig. Und wahrscheinlich wird diese Elsa dann gegen die böse Eiskönigin kämpfen und das Königreich retten oder so. Das war wahrscheinlich ungefähr das, was ich mir zusammengesponnen habe. Ich wusste nicht, dass dieser Film tatsächlich grob, also ursprünglich ganz, ganz leicht von der Schneekönigin von Hans-Christian Andersen inspiriert ist. Mhm. Aber hätte ich das tatsächlich vorher gewusst, dann wäre wahrscheinlich diese Vermutung auch nachvollziehbar gewesen, weil da ist der Plot ja ungefähr so.
Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich nur sehr entfernt. Also die meisten Disney-Filme sind ja angelehnt an irgendwelche Märchen, Mythen und andere literarische Vorlagen. Und hier halt die Schneekönigin von Hans Christian Andersen, allerdings wirklich sehr, sehr, sehr entfernt. Also man kann nicht erwarten, dass da irgendwann die Blumenfrau und was weiß ich was alles auftaucht. Das, in die Richtung geht's gar nicht.
Das stimmt, aber es war ursprünglich wohl ein bisschen so geplant. Also soweit ich das in Erfahrung gebracht habe, war auch die Rolle von Elsa am Ende viel negativer. Also sie sollte vielleicht sogar eine Böse werden. So dass es vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr in Richtung der ursprünglichen Schneekönigin gegangen wäre. Aber es ist wirklich weit entfernt. Ich kenne das Märchen jetzt nicht. Ich kenne nur die sowjetische Verfilmung von 1967. Ist einer meiner Lieblingsmärchenfilme.
Ja, wer kennt sie nicht, die alten Märchenfilme?
Ja, gerade zu Weihnachten wieder geguckt.
Ja, dann kommen wir mal zum nicht ganz so spoilerfreien Teil unserer Zusammenfassung. Das heißt, alle, die den Film erst noch schauen wollen, schnell gucken und dann weiterhören. Ansonsten, Spoiler. Der Film startet mit einer typischen Einführung von Disney, mit einem Lied, leicht musicalmäßig aufgebaut. Und wir lernen die Welt kennen mit diesem Lied, das gesungen wird. Wir sehen Männer, die Eis in Blöcke zersägen und abtransportieren und dabei singen, dass die kalte Luft und Regen aus den Bergen kommen. Die Macht, die vor ihnen liegt, trägt ein kaltes Herz verborgen. So ein bisschen was Spoiler auf den Film, was da eventuell passieren könnte. Die Suche nach Liebe und Gefahr findet Schönheit rein und wahr. Wir hören dann auch, dass es wunderschön und mächtig, aber auch gefährlich und kalt sein kann. Und wir sehen hier dann auch den kleinen Christoph mit seinem kleinen Rentier Sven. Ich finde hier auch interessant, dass die Männer singen, dass man sich gegen Kräfte wehren muss, die man nicht zähmen kann, und dabei Stacheln, die auf dem Eis sind, bearbeiten. So ein bisschen Foreshadowing. Danach sehen wir das Schloss Arendelle. Anna und Elsa sollten eigentlich schlafen, aber Anna, die kleine Schwester von Elsa, möchte lieber im Schnee spielen. Willst du einen Schneemann bauen? Sie rennen in die große Halle und Anna verzaubert die komplette Halle in eine Winterwunderlandschaft und sie bauen zusammen Olaf, den kleinen Schneemann, der sagt, ich liebe Umarmungen. Anna springt von Hügel zu Hügel, bei denen Elsa jedes Mal versucht, ihr den nächsten Hügel unter die Füße zu zaubern. Allerdings ist Anna etwas schnell für Elsa und als Elsa ausrutscht und sie versehentlich trifft, trifft sie sie mit ihrer Zauberkraft am Kopf. Anna wird bewusstlos, die Eltern kommen rein, oh mein Gott, was ist passiert? Elsa verfällt etwas in Panik, alles wird eingefroren und ganz schnell müssen sich die Eltern die Kinder schnappen und Hilfe aufsuchen. Im Wald treffen sie dann auf Trolle, die einem dann erklären, dass zum Glück nur der Kopf getroffen wurde. Man entnehme am besten die Erinnerungen an die ganze Magie, lasse die schönen Erinnerungen und ab da soll sich Anna von Elsa fernhalten und Elsa sich insgesamt von allem fernhalten, bis sie es schafft, ihre Kraft unter Kontrolle zu bekommen. Ihre Eltern trennen die Kinder, schließen die Schotten, entlassen Personal, das nicht gebraucht wird. Ab da wird Anna jedes Mal das Lied Willst du einen Schneemann bauen, allerdings vor der geschlossenen Türe ihrer Schwester, die irgendwie nicht mehr mit ihr spielen möchte, was sie absolut nicht nachvollziehen kann. Wir sehen dann auch, dass das Schiff der Eltern, die zu irgendeiner Festlichkeit aufbrechen müssen und eigentlich nach 2 Wochen wiederkehren sollten, in einem riesigen Sturm auf dem Meer kentert. Hast du eine Idee oder weißt du, dass Disney-Filme Fanfiction-mäßig miteinander verwoben sind?
Ich kann es mir vorstellen, weil Fanfiction, ja, da wird wahrscheinlich alles irgendwie zusammengebracht und geschippt.
Ja, Disney arbeitet da aber auch ganz gut selber mit dran, mit so kleinen Hints, die sie in den Filmen verteilen. Und zu dieser Szene, wo die Eltern wahrscheinlich hin unterwegs waren, es war eine Hochzeit. Ich meine die von Shrek.
Okay.
Und dabei kentert halt dummerweise das Boot und die beiden Eltern sterben.
Also ist Shrek im Prinzip an allem schuld, was hier noch so passieren wird.
Na, zumindest daran.
Ich hatte gelesen, dass es wohl Verweise auf Rapunzel gibt, also Tangled, ein Film, der ein paar Jahre vorher von Disney kam.
Ich bin mir nicht sicher, welche Hochzeit das war. Ich habe mir nur noch gemerkt, dass es eine Hochzeit war, auf die sie eingeladen waren. Und wenn du halt alle Filme wirklich so kleine Details siehst, dann siehst du auch, wo die Eltern von Tarzan hin unterwegs waren und wer eventuell vielleicht mit wem über welche Ecken verwandt sein könnte. Und das hängt alles so ein bisschen was unter anderem mit dieser Hochzeit zusammen, wo alle eingeladen waren.
Wow, das Disney Extended Universe. Und da wird dann irgendwann bestimmt der Film kommen, der das wirklich alles zusammenbringt.
Ja, Disney Multiverse oder so. Ja, das war jetzt erstmal so die erste Einführung in die Welt, wie sie grundsätzlich ist. Das ist auch so der Auftakt von Disney-Filmen. Die gewohnte Welt.
Ja, aber auch ohne irgendwelche Erklärungen zu liefern. Denn ich habe mir direkt mal die Frage gestellt, warum kann Elsa das? Warum hat sie magische Kräfte? Warum kann sie Eisbälle schmeißen? Und was für ein Level hat sie so als Magierin? Und was sind das für Trolle? Wieso können die selektive Änderungen löschen? Gut, das ist vielleicht Märchenlogik, das kann man noch hinnehmen. Aber warum irgendwie Elsa die Einzige ist oder die Einzige zu sein scheint, die so eine Kräfte hat, das hätte mich schon irgendwie interessiert. Das finde ich ein bisschen schade, dass das einfach so vorausgesetzt wird, dass das halt so ist.
Ja, die Frage nach dem Warum tatsächlich, also die wird nicht geklärt. Aber als sie bei den Trollen ankommen, fragt er auch nur ganz kurz, so, ob die Kraft angelernt oder geboren ist. Nee, angeboren oder ein Fluch. Zumindest da weiß man dann ja, okay, sie ist mit der Kraft geboren worden und das wird stärker, aber mehr erfährt man darüber nicht. Wenn man jetzt das Märchen um die Schneekönigin kennt, dann könnte man vermuten, dass ein Spiegelsplitter damit zu tun hat.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das in der Adaption, die ich kenne, auch drin vorkam.
Es gibt einen Spiegel, einen Zauberspiegel, und wenn du den Splitter davon abbekommst, friert dein Herz ein. Und dann bist du im Grunde die Schneekönigin.
Okay, ich glaube nicht, dass das in der Adaption so ist. Da ist die Schneekönigin halt auch einfach da und entführt kleine Jungs. Für welche Zwecke auch immer. Ich habe das nie hinterfragt.
Ja, ursprünglich, weil er Cass von sich behauptet hat, dass er die Schneekönigin übertölpeln würde. Das sagt natürlich nur dieser eine Junge. Und genau da fühlt sie sich herausgefordert und denkt sich, okay, dich hole ich mir.
Na gut.
Wenn sie meint. Ja, bei Anna und Elsa, 3 Jahre später, putzen sich alle raus und es gibt ein reges Treiben, denn heute soll der Tag der Krönung sein und damit werden die Tore und Schotten endlich geöffnet. Für diesen einen Tag. Christoph und Sven sind mittlerweile auch ein wenig älter geworden, sind aber immer noch ein Traumteam und teilen sogar ihre Karotte miteinander. Wobei Christoph Sven seine Stimme verleiht und irgendwie so Zwiegespräche im Grunde mit sich selbst hält. Und dann treffen auch schon die Gäste ein, unter anderem so ein kleiner gemeiner Zwerg von Mann, der die Geheimnisse des Landes erfahren möchte, denn er möchte wissen, wo das ganze Geld herkommt. Das sind Handelspartner, sehr vertrauenswürdig. Man hört dann in dem Volk auch so Stimmen wie, sie sind bestimmt wunderschön, weil natürlich 3 Jahre lang keiner die Prinzessinnen gesehen hat und dann müssen die natürlich wunderschön geworden sein in den 3 Jahren.
Natürlich.
Und genau mit diesem Satz haben wir einen Cut zu Anna selbst, die dann gerade aufwacht, durch ein Klopfen an der Tür geweckt, total zerzaust, versauert, komplett verschlafen. Ja, ich kann mich da hineinfühlen.
Ja, die schönsten Menschen liegen morgens sabbernd auf dem Kissen, das ist nun mal so.
Ja, also immer dieses von wegen, man möchte schon morgens aufstehen, frisiert und geschminkt. Anna singt dann ein Freudenlied, weil sie dann realisiert, was für einen Tag sie haben. Und hat dann auch so ein Disney-Prinzessin im Moment, in dem kleine Entenküken auf ihren Händen sitzen. Sie träumt von ihrem Traumprinzen, den sie garantiert an diesem Abend noch kennenlernen und mit dem sie tanzen wird. Und oh mein Gott, vielleicht werden sie ja heiraten. Währenddessen zerstört sie auch irgendwie das halbe Buffet, während sie da tanzt und sich dann einiges von den Süßigkeiten in den Mund stopft, eine Büste in die Torte haut. Anscheinend ist das nur so ein Zweitbuffet, weil am Abend merkt man davon nichts. Und Elsa dagegen hat nicht so großen Grund, sich zu freuen. Sie schaut zu dem Porträt ihres Vaters auf und sagt nur, lass sie nicht sehen. Er probt einmal, wie sie Zepter und Apfel in die Hand nimmt, was sofort vereist und Anna und Elsa wieder die Angst verdeutlicht. Es könnte sein, dass sich diese Eiszauberkräfte wieder breit machen und irgendwelchen Schaden anrichten. Anna singt hier in einem Duett die freudige, erwartende Stimme, während Elsa ständig von einfrieren und lass sie nicht sehen, lass sie nicht sehen, lass es nicht geschehen singt. Wir haben hier schon 2 sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen und ich war an der Stelle schon, ich bin mir nicht sicher gewesen, welche die Hauptrolle spielen soll. Irgendwie haben sie sich das geteilt.
Ja, und ich war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr sicher, was für einen Charakter die eigentlich darstellen sollen. Also Anna steht ja schon irgendwie ein bisschen mehr im Fokus, schon am Anfang. Und du meintest gerade, sie hat ihren Disney-Prinzessinnen-Moment, als sie da mit den Enten herumhantiert. Ich finde, gerade so, während sie da dieses Lied gesungen hat, hat sie auch in meiner Wahrnehmung einen kompletten Wandel gemacht. Weil vorher war sie so ein bisschen so die Widerspenstige, die da die Treppen mit dem Fahrrad runtergefahren ist und so. Irgendwie so eine kleine Rebellin oder sowas.
Ja, die nachts aufbleiben will.
Genau, und jetzt plötzlich singt sie davon, wie sie an dem ersten Tag, an dem sie anscheinend unter Menschen geht, sofort die wahre Liebe finden möchte. Also begibt sich sofort in die Rolle der Prinzessin, die eigentlich nur ihren Prinzen sucht. Ganz merkwürdig.
Mhm. Ja, tatsächlich so ein bisschen, ja, dieser typische Disney-Prinzessin-Moment, der muss nicht erklärt werden, sie ist einfach eine Disney-Prinzessin.
Ja. Naja, und bei Elsa, gut, es kommt schon raus, dass sie jetzt, also klar, es liegt ja auch nahe, dass sie jetzt irgendwie die Königin werden soll und sich unwohl fühlt in dieser Rolle und unsicher ist, aber so richtig tief beleuchtet wird sie außerhalb dieses Liedes ja nicht so.
Nee, man hört auch immer nur dieses Eisproblem.
Ja, das ist eigentlich ihr ganzer Charakter, ne? Dass sie diese Kräfte hat und die nicht so unter Kontrolle hat und selbst sie auch für gefährlich hält und ja, seit ihrer Kindheit diesen Handschuh trägt, damit da nicht ein Unglück passiert. Das ist ihr Charakter bis jetzt.
Genau. Und niemanden sehen, niemanden in die Nähe lassen und das war's.
Da frage ich mich auch, die waren jetzt 3 Jahre lang da in diesem Schloss.
Mhm.
Und ich kann's rein theoretisch bei Elsa ja verstehen, dass sie ihre Umwelt vor sich selbst schützen will oder wer auch immer das will, denn die Eltern leben nicht mehr. Wer hat denn da jetzt die Autorität, die beiden da einzusperren, könnte man hinterfragen. Jedenfalls frage ich mich aber vor allem, warum Anna denn jetzt ja anscheinend auch nicht draußen war in dieser Zeit. Die hätte doch auch mal irgendwie das Schloss verlassen können.
Frag mich nicht. Vielleicht so, ja, damit keiner nach Elsa fragt, geht doch Anna nicht raus.
Hm.
Damit die halt einfach denken, ja, okay, die Eltern sind halt strange und nicht die Kinder.
Naja, die Eltern sind tot, das werden die Leute ja wissen.
Ja, aber die sind erst seit 3 Jahren tot.
Ja. Ja gut, aber in diesen 3 Jahren, da könnte sich ja vielleicht irgendjemand mal fragen, hey, hatten die nicht noch 2 Kinder? War da nicht mal was? Was ist mit denen jetzt?
Ja. Ja, die leben halt da hinter den Mauern. Hm. Na, abgesehen davon würde die Story halt nicht funktionieren, wenn sie halt draußen gewesen wären, wäre ein normaler Mensch geworden.
Ja, das ist komplett richtig. Aber man kann es ja mal hinterfragen. Aber schon der 3. Song, den wir jetzt haben, ich glaube, zu dem Zeitpunkt geht der Film jetzt wie lange? 1/4 Stunde vielleicht? Da wird ordentlich rausgehauen am Anfang.
Ich gucke gerade, ja, 1/4 Stunde. Ziemlich genau 1/4 Stunde.
Ja, das habe ich nicht umsonst gesagt. Ich kenne den Film mittlerweile auswendig.
Jeden Timestamp.
Mhm.
Ja, da wird viel gesungen.
Ja, finde ich bisher auch nicht so schlecht. Sind ganz vernünftige Songs. Gut, beim ersten habe ich jetzt nicht so auf den Text geachtet, muss ich zugeben. Aber da war ich überrascht von der Musik. So ein bisschen folkig.
Ich weiß halt auch, dass im ersten Teil die Welt vorgestellt wird. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr drauf geachtet, weil außer dem Lied hast du ja nicht gerade viel, außer so Schneeflocken, Eis und ein paar Männer, die im Eis arbeiten. Aber das hat jetzt die Welt nicht viel vorgestellt. Und deswegen habe ich ein bisschen mehr auf den Text geachtet, weil der Liedtext tatsächlich relativ viel dann erklärt hat, beziehungsweise eingeführt hat von der Welt und was uns da erwarten könnte.
Ja, ist aber auch krass. Also wenn das so die ganze Einführung in die Welt ist, die Sequenz geht halt auch nicht mal 2 Minuten. Das ist schon ein komplexes Universum, was hier aufgebaut und vorgestellt wird.
Ja, es ist krass komplex. Wir erfahren alle Hintergründe.
Mhm.
Das wird sich auch nicht ändern.
Ja, nee, nicht wirklich.
Vor allen Dingen, wenn wir sehen, wie es weitergeht. Also Anna ist ja jetzt draußen, erfreut sich ihrer Freiheit. Und natürlich fällt sie direkt ihrem Prinzen in die Arme. Prinz Hans rettet sie davor, ins Wasser zu fallen, beziehungsweise eigentlich rettet sie das Pferd, indem es das Boot mit dem Huf aufhält.
Aber es ist immer noch ein Disney-Film, deswegen kann sie sich jetzt nicht an das Pferd ranmachen. Da wären wir ganz schnell in kritischen Bereichen.
Oh ja. In einem witzigen Turn landet dann aber Hans tatsächlich im Wasser und schaut dann Anna ganz verliebt hinterher, der sich offensichtlich auch Hals über Kopf in seine Prinzessin verliebt hat. Dann schwenken wir auch schon in die Kirche rüber. Zur Szene mit der Krönung. Die möchte Elsa möglichst schnell über die Bühne bringen, zieht nur ganz kurz die Handschuhe aus, nimmt Zepter und Apfel in die Hand und legt das direkt wieder weg, weil sie merkt, dass ihre Eiskräfte direkt wieder ausbrechen. Mit den Handschuhen fühlt sie sich dann endlich wieder etwas wohler. Und zum Tanzfest werden Anna und Elsa auch vor dem Thron nebeneinander gestellt. Da sagt Elsa dann einfach nur Hallo. Und Anna ist von den Socken, oh mein Gott, ihre Schwester hat ein Wort gesagt. Sie sagt dann auch so, was redest du mit mir? Und irgendwie ist das so wie die besten Freundinnen, die sich nach Jahren endlich wiedersehen und einfach da weitermachen, wo sie aufgehört haben, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Und sie unterhalten sich und dann auch beide diesen, oh, was ist das für ein Duft? Oh, Schokolade, beide gleichzeitig, direkt wieder in Harmonie.
Aber es sollte schon das Ganze so darstellen, als hätten die sich jetzt auch selber 3 Jahre nicht gesehen oder wie. Oder noch länger wahrscheinlich.
Ja. Anna war immer nur vor der Tür bis sie es irgendwann aufgegeben hat und Elsa halt in ihrem Zimmer.
Ja, aber ich meine, sie hat ihr Zimmer ja auch verlassen. Das wissen wir ja sogar. Sie hat ja die Eltern verabschiedet, da war sie außerhalb ihres Zimmers.
Ja, stimmt.
Und rein pragmatisch gesehen muss eine Person ja auch irgendwann das Zimmer verlassen. Es sei denn, ja, ich will jetzt nicht zu sehr spekulieren, was sie sonst mit ihren Ausscheidungen macht beispielsweise.
Ja, aber vielleicht hat sie ja ein privates Bad.
Ja, okay. Ja, ich habe dem Film das nicht so wirklich abgekauft, dass die sich jetzt 3 Jahre nicht gesehen haben. Aber klar, so wie sie da aufeinander reagieren oder sich da treffen sozusagen, es wirkt schon so.
Ja, die haben definitiv 3 Jahre laut Film Funkstille gehabt. Und dann kommt auch schon der erste Tanz mit diesem kleinen, gehässigen Zwerg von Mann. Dieser unglaublich seltsame Tanzstil, in dem er einfach diverse Tiere nachmacht. Und Elsa sich zum Glück davor drücken kann, aber einfach Anna in seine Fänge wirft. Nach den 3 Jahren Funkstille und abgeschottet sein, schlägt Anna dann auch vor, dass sie die Türen ab jetzt immer offen halten sollten. Was Elsa natürlich direkt verneint. Nein, wir werden direkt morgen wieder zumachen und wir können nicht immer Spaß haben. Weil Anna das nicht nachvollziehen kann und Elsa das auch nicht erklären möchte, möchte sie von Elsa weg und stolpert wieder über den Prinz Hans, der dann ein wenig mit ihr tanzt, mit ihr spazieren geht, sie witzeln rum. Er fragt sie nach der grauen Strähne in ihrem Haar, die sie seit ihrer Aussage nach der Geburt hat. Wir wissen, das ist seit dem Zauberunfall. Und sie erzählt ihm, sie hätte geträumt, ein Troll habe sie geküsst und deswegen habe sie diese Strähne. Hans erzählt von sich, dass er 12 ältere Brüder hat. Und dann singen die beiden ein Duett, in dem sie sich gegenseitig ihre Liebe erklären, dass alles viel besser ist mit dem jeweils anderen. Ja, was so ein Tanzabend nicht alles verändern kann. Und damit verloben die sich dann auch direkt und erzählen es Elsa.
Ja, Mensch.
Verrückt.
Hier habe ich Anna dann endgültig abgeschrieben. Weil ich meine, es ist ja die eine Sache, dass sie da irgendwie anscheinend doch ein bisschen rattig geworden ist in diesen Jahren, in denen sie keine Menschen gesehen hat und sich dem Erstbesten an den Hals wirft. Aber dieser Song, wie übertrieben das alles ist. Von wegen, ja, unsere Gedanken sind synchron, denn wir kennen uns schon eine Stunde und oh, um Gottes Willen.
Ja, so richtig schön übertrieben, aber wirklich so alles, so dieses, boah, das Klischee noch auf die Spitze getrieben.
Ja.
Also ja, ich muss dir was ganz Verrücktes sagen, ich glaube, ich liebe dich, ja, ich muss dir auch was ganz Verrücktes sagen, ich lass heiraten. Das nächste wäre echt, dass sie sagen würde, ey, ich bin schon schwanger.
Ja.
Ja, Elsa findet das auch nicht so witzig, dass Anna und Hans sich direkt verlobt haben und hinterfragt auch, ob sie wirklich den Erstbesten heiraten sollte, den sie gerade eben seit ein paar Stunden kennt und nimmt das Ganze zum Anlass, die Schotten sofort wieder dicht machen zu lassen, nachdem sie sich auch ein wenig was mit Anna gestritten hat. Anna möchte das aber alles nicht ganz wahrhaben und möchte sie zur Rede stellen und möchte endlich wissen, warum werden wir hier in dem Schloss eingesperrt. Und rückt Elsa auf die Pelle, nimmt ihr sogar einen Handschuh ab. Und das Ganze endet dann darin, dass Elsa ihre Kontrolle verliert und Eis heraufbeschwört. Sofort wird sie als Hexe und Monster beschrien, hauptsächlich von diesem kleinen Giftzwerg, und flieht aus dem Saal. Sie rennt über den See bzw. über den Fjord, den sie unter ihren Füßen vereisen lässt, und ward quasi nie mehr gesehen.
Ende.
Ah, ja, Film vorbei. Wäre da nicht Anna gewesen, die sagt, ich habe sie unter Druck gesetzt, ich bin's schuld, also muss ich es wieder in Ordnung bringen.
Naja, vielleicht war es auch eine leichte Überreaktion von Elsa, aber gut.
Ja, hat wahrscheinlich ihre Tage gehabt.
Wow.
Aber genauso leichtsinnig, wie dieses ganze Kennenlernen mit Hans vonstatten gelaufen ist, läuft es einfach weiter. Denn Anna sagt dann, ja, ich muss meiner Schwester hinterher und das Ganze wieder in Ordnung bringen. Hans passt auf Arendelle auf, der macht das schon. Elsa flieht unterdessen auf den höchsten Gipfel, den sie finden kann und singt dann das berühmte Lied Let It Go, beziehungsweise Ich lass los. Löst ihre Haare, wird endlich sie selbst, kann ganz entspannt zaubern und beschwört sich einfach ein komplettes Schloss mit Kronleuchter und Co. herauf und lebt dann ab dann dort. Und sagt dann auch, die Kälte ist jetzt ein Teil von ihr und sie geht nie wieder zurück.
Ich weiß nicht, ob du später nochmal darauf kommen wolltest, den Song und was da so drinnen ausgesagt wird und so.
Nee, du kannst ja gerne. Ich habe da nämlich gar nicht so viel auf den Text geachtet, weil das ist so der Klassiker.
Okay, ich habe da nämlich ziemlich auf den Text geachtet und auch mal die deutsche und die englische Version ein bisschen verglichen. Also zunächst einmal, der Song ist natürlich der Hammer. Also wem soll ich was vormachen, das ist schon krass. Das geht schon gut ins Ohr. Also auch die ganze Sequenz, wie sie da quasi, wie du sagst, sie selbst wird und zu sich selbst findet und mit sich ins Reine kommt.
Ja, die Macht endlich akzeptiert.
Ja, ich glaube, es geht schon um die Macht, das stimmt.
Ja, und dass sie sich nicht mehr verstecken muss.
Genau, sie war vorher, ich sehe gerade, ich habe in meinen Notizen mutig mit K geschrieben, das muss ich gerade mal korrigieren. Das tut mir sonst in den Augen weh.
Ich bin klug, K-L-U-K.
Ja, ganz genau. Nee, sie wurde vorher ja so immer als wirklich beherrscht gezeigt, ne, so als ich würde fast schon sagen würdig, so im Stil einer zukünftigen Königin. Mhm. Allerdings gleichzeitig nervös und auch irgendwo verängstigt vor dieser ganzen Last und vor allem natürlich vor der Gefahr, dass ihre Kraft irgendwie mal zu Unglücken führen könnte oder mal wieder. Mhm. Und jetzt ist sie halt so euphorisch, mutig, zuversichtlich und befreit und das finde ich kommt in dieser ganzen Sequenz sehr gut rüber und wird auch durch den Song ganz gut ausgedrückt. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte. Ich finde, die deutsche Übersetzung, die ist ziemlich schlimm.
Okay.
Gesungen ist es relativ gut, ne? Ist auch ziemlich nah im Original, finde ich. Die haben recht ähnliche Stimmen. Also Idina Menzel im Original und Willemijn Verkijk in der deutschen Version. Aber die Übersetzung, die ist teilweise echt so, als hätte man Zeile für Zeile in Translator eingegeben und außerhalb jeglichen Kontext das irgendwie übersetzt. Das wirkt alles plumper, es wirkt holprig, es gibt kaum Reime. Außer zwei, glaube ich. Und einmal davon wird los auf Grenzen losgereimt. Das ist richtig gut. Und ich, auch von der Aussage her, finde ich, kommt es im Deutschen nicht wirklich so rüber. Ich finde schon den Titel Ich lass los unpassend.
Ja.
Ich finde, das drückt irgendwie was völlig anderes aus als das Original. Wo es heißt Let it go. So Let it go habe ich ein bisschen so verstanden, dass sie jetzt ihre Kraft irgendwie rauslassen will. So ne, sich von äußeren Zwängen irgendwie befreien, so drückt es das für mich aus, so dass sie sich nicht zügeln lassen will, sich keine Beschränkungen mehr von außen aufdrücken lassen will, sich jetzt nicht von irgendwelchen aufoktroyierten Ängsten bestimmen lassen will, dass sie irgendwie was Falsches tun könnte. Also der Kern der Aussage im Englischen, meiner Meinung nach, ist einfach, nehmt mich so, wie ich bin, ihr könnt eh nichts dagegen machen, den ganzen Kram von wegen Königin und so habe ich mir auch nicht ausgesucht, also fickt euch, ich mache jetzt mein Ding. Und das ist ja auch irgendwie so ein Ausbruch aus diesem ganzen Rollenmuster, das ihr aufgedrückt wird. Im Englischen sagt sie mehrmals von wegen diese Sachen, die ihr von den Eltern eingetrichtert wurden. Be the good girl you always have to be.
Hm.
Und am Ende sagt sie, the perfect girl is gone. Das fehlt im Deutschen komplett, da gibt's überhaupt keinen Bezug zu.
Hm.
Da heißt es dann irgendwie am Ende, es ist Zeit, jetzt bin ich bereit. So, ja, wow. Was du zitiert hast, die Kälte ist nun ein Teil von mir. Mhm. Auch irgendwie Quatsch. Auch da habe ich Textzeilen rausgesucht. Und zwar heißt es so gegen Ende des Songs im Englischen, I don't care what they're gonna say. Und dann die letzten beiden Zeilen, let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. So, ich habe let the storm rage on, habe ich so als den Aufruhr verstanden, den es geben würde oder geben wird, wenn sie jetzt so ne zu sich selbst steht und offen mit ihrem Zustand, mit ihren Kräften umgeht. Aber das geht ihr im Arsch vorbei, denn ja, die Kälte stört sie eh nicht von diesem Sturm, also ein bisschen metaphorisch gemeint.
Hat sie eh nie gestört, ist auch was ganz anderes.
Genau. Und im Deutschen, ja, ein Sturm zieht auf und die Kälte ist jetzt ein Teil von mir. Da spiegelt sich die Bedeutung aus dem Englischen überhaupt nicht wieder, finde ich.
Nee, das stimmt.
Es ist einfach so gut, man es wahrscheinlich singen konnte, übersetzt, aber eine Bedeutung ist verloren gegangen. Den kompletten Song habe ich mir mehrmals in beiden Versionen angeguckt und das zieht sich irgendwie durch den ganzen Song.
Mhm.
Und finde ich sehr schade. Ne? Die deutsche Version ist für die Achtjährigen, die den Film abfeiern sollen und das Merch kaufen sollen, bestimmt ausreichend, weil die hinterfragen das eh nicht. Aber die Originalversion hat halt wirklich ein bisschen Substanz und eine Aussage. Und ja, finde ich sehr schade, dass das in Ich lass los verloren gegangen ist.
Ja, schade eigentlich, ne? Fraglich, ob man das irgendwie besser hätte texten können. Ich bin jetzt leider kein Ass im Texten, deswegen werde ich es nicht besser machen können. Ich kann mir schon vorstellen, dass man einfach im Englischen so das perfekte Lied dafür gehabt hat und dann halt einfach nicht gewusst hat, wie man es im Deutschen umsetzen soll.
Ja, ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht ganz bewusst so ein paar Sachen rausgelassen hat. So gerade diese Emanzipation von diesem Perfect Girl, von dieser Rolle. Denn das kommt auch in einem anderen Song vor, nämlich in For the First Time in Forever, was Anna am Anfang ja singt.
Mhm.
Und ich meine, da kommt exakt diese Formulierung mit dem Perfect oder The Good Girl und so im Englischen vor. Und auch da ist es im Deutschen einfach komplett anders übersetzt und dieser Bezug geht verloren. Also vielleicht ist das so eine Grundsatzfrage, dass man das im Deutschen einfach nicht so rüberbringen wollte oder nicht so explizit ansprechen wollte. Warum auch immer.
Da frage ich mich jetzt, warum.
Ja, vielleicht, weil man dachte, man überfordert das Zielpublikum damit. Irgendwie sowas, ich weiß es nicht.
Was denken die Amis, was wir von unseren Kindern verlangen?
Ich meine, 2013, Emanzipation, vielleicht war es einfach zu früh. In manchen Landstrichen von Deutschland ist es auch heute noch zu früh wahrscheinlich.
Ja, ich habe recht aktuelle Tweets noch gesehen, wo ich sag, ab an den Herd, ne? Also definitiv.
Ja, eben.
Ich muss dann jetzt mal Abendessen machen.
Wie, das hast du noch nicht? Das ist unglaublich. 18 Uhr hat das Essen auf dem Tisch zu stehen. Wo sind wir denn hier?
Ja, lass mich kurz überlegen. Was gab's denn heute Abend? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ein Troll hat mich geküsst.
Ja, zu dem Song außerdem noch zwei Anmerkungen. Zum einen, die Version im Abspann finde ich furchtbar. Im Abspann kommt eine poppigere Version von Demi Lovato. Finde ich schrecklich. Ganz schlimmer Pop-R&B-Gesang. Ist kein Vergleich zur Filmversion.
Nee, die Filmversion ist definitiv besser.
Und außerdem, aber das stellen wir bestimmt gleich noch fest, finde ich, so toll dieser Song und seine Aussage auch ist, die weitere Entwicklung von Elsa, die wir im Film sehen, die passt irgendwie gar nicht dazu. Sie hält sich nicht so an das, was sie hier so erzählt in diesem Song, finde ich.
Ja, solange sie alleine ist. Anna macht sich jetzt mit dem Pferd im Schnee auf die Suche nach Elsa. Sie weiß ja, irgendwo in die Berge ist sie wohl geflohen. Und dabei hat sie ganz schön viel Pech direkt zum Anfang ihrer Reise, denn das Pferd rennt weg, dann wird sie von Schnee komplett bedeckt. Dann verliert sie bei einem Sturz ihren Mantel und fällt mit ihrem Rock komplett in den Fluss. Ab da ist sie dann von der Hüfte abwärts eingefroren und wackelt auf ein vermeintliches Feuer zu, was sich dann als eine Hütte, also ein Krämerladen und eine Sauna herausstellt. Da herrscht dann im fiesesten Winter der Sommerschlussverkauf und die Winterabteilung hat genau ein paar Stiefel und Mantel für eine junge Dame parat. Diese packt sie dann auch auf den Tresen, möchte sie kaufen, als ein Schneemann von draußen hereingestapft kommt. Es ist ein missmutiger Christoph. Der erzählt von einem Sturm, der von Nordberg herkommt und hat Seil, Spitzhacke, Karotten zu kaufen. Aber für 40 Taler, das ist zu viel, das schafft er nicht. Er kauft dann lieber gar nichts. Christoph und Sven kommen, ich nehme mal an, nicht ganz mit dem Besitzer der Scheune abgemacht, in der Scheune unter. Dann haben sie da wieder ihren Moment, in dem Christoph ein Lied singt, in dem es heißt, Rentiere sind besser als Menschen und Menschen riechen auch ein bisschen komisch. Beziehungsweise Christoph riecht komisch und verleiht Sven wieder seine Stimme. Als Anna dann zur Tür hereinstopft, im Befehlsturm verlangt sie, von ihm auf den Nordberg gebracht zu werden. Die Einkäufe, die Christoph sich nicht hat leisten können, pfeffert sie ihm an den Kopf, um ihren Wunsch noch einmal zu bekräftigen und ihre Stärke zu zeigen, dass sie das doch ganz unbedingt möchte und nicht mit sich verhandeln lässt. Auf dem Weg zum Nordberg erzählt Anna dann auch von ihrer Verlobung und dem perfekten Prinzen. Das ist ein Gespräch, das wir schon mal in einer anderen Podcast-Folge aufgegriffen haben, weil ich dieses Gespräch total wunderbar finde, von wegen, ja, aber du kennst ihn doch gerade erst und was ist sein Nachname, was ist seine Schuhgröße und das spielt doch alles keine Rolle.
Das Gespräch kann man sich gerne mal fürs Ende des Films merken.
Auf ihrem Weg merken sie auf einmal, dass sie von Wölfen verfolgt werden. Und das ist dann eine sehr actionreiche, sehr schnelle Schlittenfahrt, die über einen Abgrund führt. Der Schlitten explodiert kurz unterhalb der Klippe und dann zeigt Christoph Anna den Weg zum Nordberg. Er führt nach oben, nicht weiter geradeaus. Sie gehen gemeinsam durch eine zauberhafte Landschaft. Es ist alles gefroren, ein gefrorener Wasserfall, Eisperlen, die an Bäumen, an diesem Fall, ich denke, Weiden hängen. Sven schmückt sich direkt mit diesen quasi Lichter- und Kristallketten. Und Anna bemerkt auch, wie schön der Winter sein kann. Und dann tritt Olaf auf den Plan. Hallo, ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Dieses Augenrollen. Er jagt den beiden auch erstmal einen riesigen Schrecken ein, weil ein laufender, sprechender, lebender Schneemann ungewöhnlich. Aber die beiden kommen, also beziehungsweise die drei kommen relativ schnell über den Schock hinweg. Anna verpasst ihm eine kleine Karottennase. Und Sven hat ab jetzt das Ziel, ihm die Nase abzunehmen bei Karotte. Währenddessen sehen wir, dass Hans sich rührend um das Schloss und das Königreich kümmert. Er verteilt Decken, lädt die Leute zum Essen ins Schloss ein. Und als Annas Pferd ohne seine Reiterin zurückkommt, muss Hans sich natürlich sofort auf die Suche nach Anna begeben und sie suchen. Der kleine böse Wicht schickt seine Leute mit auf den Weg. Der hat offensichtlich keine guten Absichten, denn er flüstert ihnen noch zu, was sie tun sollen, wenn sie auf die Königin treffen. Olaf ist aber auch so ein kleiner Sonnenschein, wie er vom Sommer schwärmt und sie ihm einfach verschweigen, dass das sein Tod wäre. Christoph hätte es ihm gesagt. Anna und Christoph kommen dann irgendwann sehr weit oben an der Spitze des Berges an und müssen jetzt nur noch so eine kleine Etappe schaffen. Anna fängt schon an zu klettern und möchte die Wand erklimmen, während Christoph da steht und ihr erzählt, dass sie das niemals schaffen wird, als Olaf um die Ecke kommt und sagt, ey, ich habe da eine Treppe gefunden. Und dann wirft sich Anna auch einfach Christoph in den Arm und sagt nur, ja, ist eine kleine Vertrauensübung und stopft direkt weiter. Die vier stehen dann vor einem wunderschönen Eispalast mit einer großen Eistreppe. Und Anna besteht darauf, erst einmal alleine ins Schloss zu gehen und mit Elsa zu sprechen, denn sie haben sich ja Jahre nicht mehr gesehen und wer weiß, wie Elsa darauf reagieren wird. Elsa möchte nicht ins Tal zurückkehren. Sie möchte lieber dort oben in ihrem Eispalast leben, wo sie niemanden wehtun kann und sie sein kann, wer sie ist, sich nicht verstecken muss. Dann kommt Olaf in die Halle und ruft ihr in Erinnerung, was sie damals verbunden hat. Der ganze Spaß mit den Eiszaubern. Aber Elsa denkt dann direkt an die Verletzung, die sie hervorgerufen hat und sagt dann auch, nein, ich bleibe hier, geh wieder zurück, ich komme nicht mit.
Ende.
Schade. Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende.
Ich meine eigentlich, es ist ein bisschen kalt, aber theoretisch wäre das doch jetzt ein gutes Ende. Alle sind glücklich.
Ja, könnte man so nehmen, ne? Also rein theoretisch hätte Anna es jetzt auch bis zu ihrem Ziel geschafft. Sie hat ja Elsa gefunden, sie spricht mit ihr, sie könnte sie jetzt überzeugen oder auch nicht. Sie haben dann auch ein gesungenes Streitgespräch, wieder ein Duett. Und hier erfährt Elsa auch erst von dem ewigen Winter, den sie ausgelöst hat. Dadurch verfällt sie dann noch mehr in Panik und löst einen heftigen Schneesturm aus. Und jetzt trifft sie Anna schon wieder. Aber diesmal nicht mehr in den Kopf, sondern ins Herz. Und da haben wir dann nochmal die kleine Referenz auf die Schneekönigin, der Treffer aufs Herz. Den können die Trolle nicht heilen.
Ja, im Prinzip schon. Also in der Adaption ist es halt so, dass die Schneekönigin von dem einen Kind das Herz vereist, so dass er ihr untertan wird. Ich muss sagen, in dieser ganzen Sequenz oder in diesen ganzen Sequenzen, dieser ganzen Phase des Films gab es viele nervige Dinge. Zum einen so diese Neckereien zwischen Anna und Christoph. Das wirkt ein bisschen Rom-Com-mäßig, so, ne, die tun so, als würden sie sich nicht mögen und ärgern sich immer so ein bisschen. Und ja, mein Gott, aus 10 Kilometer Entfernung erkennt man, dass die vermutlich zusammenkommen werden. Das zweite nervige Ding ist Olaf. Ich hatte mich tatsächlich zwischendurch schon gefreut, dass jetzt hier nicht so ein Comic-Relief-Charakter kommt, beziehungsweise es gab ja einen, nämlich Sven.
Ja.
So, Sven ist witzig, Sven ist nicht nervig, Sven ist nicht trottelig. Im Zusammenspiel mit Christoph ist es alles ganz lustig eigentlich. Und das hätte man so lassen können. Nein, da muss natürlich jemand kommen, der genau die eben genannten negativen Aspekte alle erfüllt. Dieser unerträglich nervige Schneemann mit seiner unangenehmen Stimme.
Ist die im Englischen genauso?
Die ist quasi genauso. Ich habe mir es im Deutschen kurz angehört, wird ja von Habe Kerkeling gesprochen. So diese leicht raue oder leicht krächzige Stimme, das ist im Prinzip genauso, ja. Ich fand es tatsächlich auf Deutsch ein bisschen erträglicher.
Ja, aber die Art, wie er ist, ist natürlich so ein überhappy und euphorisch.
Ja, ich find's wirklich nervig. Also 3-4 gelungene Gags gibt's. So die Sache mit der Pfütze in seinem Lied ist ganz amüsant. Ja, aber ansonsten, boah. Aber ist natürlich, glaube ich, auch ganz gut angekommen und ein Bestseller im Merchandise. Insofern hat er wahrscheinlich seinen Zweck komplett erfüllt.
Ja, Olaf ist sehr beliebt.
Ich glaube, er polarisiert sehr. Ich glaube, er wird auch sehr gehasst von vielen Menschen.
Du meinst von den Eltern?
Ja, weiß ich nicht, ob man das so einfach sagen kann, aber vermutlich tendenziell, ja. Ja, und dritte nervige Sache. Es gibt keine Songs mehr, beziehungsweise die Songs werden immer schlechter. Der letzte gute Song war der ganz kurze von Christoph und Sven. Danach kommt eine Solo-Nummer von Olaf. Die ist relativ unspektakulär und bis auf diesen einen Gag fällt es ein bisschen scheiße. Und ansonsten kommt da nichts mehr. Noch eine kurze Reprise, dieses Streitgespräch zwischen Elsa und Anna. Auch nicht sonderlich lang, aber es kommen einfach keine neuen Songs mehr. Später kommt noch einer, das ist dann der letzte. Aber nachdem am Anfang so hart losgelegt wurde, Let It Go ist der 5. Song und der kommt nach einer halben Stunde, hätte man ja vielleicht denken können, das geht jetzt ein bisschen so weiter. Das ist ein echtes Musical, wo Song an Song gereiht wird. Nein, es kommt ganz lange keiner.
Ab hier wird es nur noch gesprochen.
Es ist vielleicht nicht der Vorzug des Films. Vielleicht hätten sie mehr singen sollen.
Vielleicht wollten sie zu viel unterbringen und da haben sie sich gedacht, in Songs schaffen wir das nicht mehr.
Es wäre ein Versuch wert gewesen.
Auf alle Fälle erschafft Elsa jetzt einen Schneegolem, der als Türsteher und Rauswerfer fungiert. Den finde ich sehr sympathisch.
Ja, durchaus.
Der wirft die drei dann auch aus dem Schloss. Und eigentlich wäre es damit gewesen, hätte Anna dann nicht einen Schneeball auf diesen Schneegolem geworfen, der ihn komplett erzürnt und sie bis zu einer Klippe verfolgt, von der aus es etwa 60 Meter, Schätzung von Christoph, in die Tiefe geht. Aber rein theoretisch kann ihnen nichts passieren, wenn sie abstürzen. Da ist bestimmt nur Pulverschnee und die fallen ganz sanft.
Sie hätte auch ein bisschen schlauer sein können und nicht unbedingt etwas vom selben Element auf dieses Monster feuern können.
Ja, ich glaube, sie ist vielleicht nicht so gebildet, was die Elemente angeht. Ich glaube nicht, dass sie an Feuer gedacht hätte.
Naja, das ist das Einzige, was ich mir merken kann, weil das irgendwie nahe liegt, dass das dann effektiv wäre.
Die 60 Meter in die Tiefe werden dann natürlich auch direkt ausprobiert und siehe da, die drei überleben tatsächlich den Sturz, weil nur Pulverschnee am Fuße der Klippe auf sie wartet. Annas Haare werden dann allerdings weiß und sie schwächelt ein wenig. Und deswegen entschließt Christoph, sie zu seinen Freunden zu bringen, den Beziehungsexperten, die er kurz vorher schon mal erwähnt hatte. Die haben so etwas, sagt er, schon einmal geheilt. Bei den Familien bzw. Freunden angekommen, sagt er dann, ja, es sei eigentlich eher Familie als Freunde. Sie sind etwas stur, etwas laut, manchmal etwas schwierig. Beschreibt eigentlich ganz gut so eine Durchschnittsfamilie beim Weihnachtsessen. Und als sie dort ankommen, stehen dort nur Steine und Christoph unterhält sich mit den Steinen. Olaf mutmaßt, dass Christoph wahnsinnig geworden ist, versucht ihn abzulenken und Anna soll die Flucht ergreifen. Und da bewegen sich dann auch diese Steine und stellt sich raus, es sind Steintrolle. Es sind genau die Steintrolle, die ganz am Anfang Anna bereits einmal geholfen haben. Die Trolle begutachten dann die beiden Menschen und wollen sie gleich verkuppeln. Sie denken, sie sind da, um aufpoliert zu werden, denn die beiden scheinen hier irgendwie füreinander geschaffen zu sein. Und haben dann auch direkt eine Trollhochzeit parat. Als sie das Ja-Wort geben müssten, wird Anna ohnmächtig, beziehungsweise schwächelt noch einmal und fällt in sich zusammen. Christoph fängt sie dann auf und ihre Haare werden ganz weiß. Da kommt der Älteste heran und merkt, es ist das Herz, das getroffen wurde und diesmal nicht der Kopf. Er weiß auch sofort, dass es Elsa war und niemand anders. Und wenn sie jetzt nicht einen Akt der wahren Liebe erfährt, wird sie zum Eisblock gefrieren. Das ruft nach Hans, Prinz Hans. Dieser kommt mit seinem Trupp bei Elsas Schloss an. Der Schneegolem hält quasi alle auf, bis auf die beiden Schergen von diesem kleinen bösartigen Zwerg. Die schaffen es natürlich rein. Und Elsa ist defensiv, aber bringt die beiden doch ganz gut in Bredouille. Als dann auch die anderen am Schneegolem vorbeikommen, ruft Prinz Hans ihr nur noch zu, werdet nicht zu dem Monster, das alle in euch sehen. Davon abgelenkt, schaut Elsa zu ihm, er wehrt eine Armbrust ab, trifft damit den Kronleuchter, Elsa muss zur Seite springen und schlägt sich offensichtlich den Kopf an. Denn da haben wir nur noch schwarzes Bild und einen Pfeifton, so wie nach einer Flashgranate oder so. Und im nächsten Moment wacht Elsa im Schloss auf. Ja, also fast wäre Anna nochmal verheiratet worden.
Ich muss ja sagen, ich hatte mir zu dem Zeitpunkt schon einen kleinen Hot-Take zurechtgelegt und habe mich kurzzeitig darin bestätigt gesehen, denn ich hatte mir notiert, Christoph wird sich wahrscheinlich als wahnsinniger Stalker herausstellen. Denn er ist ja wirklich eigentlich die ganze Zeit schon präsent. Er hat ja damals, als die Eltern Anna zu den Trollen gebracht haben, da hat man ihn ja schon gesehen. Das hat er beobachtet. Und man hat ihn auch später in der Stadt gesehen. Und dass er Anna im Krämerladen trifft, das kann eigentlich auch kein Zufall gewesen sein, in dieser verlassenen Gegend. Und als er dann da bei dieser Lichtung ankommt und seine Freunde vorstellt, nämlich die Steine, habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist es soweit, der Film nimmt jetzt einen ganz darken Turn und ich finde es eigentlich ganz gut. Ich war wirklich enttäuscht, als die sich als Trolle herausgestellt haben. Weil das hätte ich cool gefunden.
Ja, wenn die Rechte ablaufen an dem Film, kannst du den Take nehmen.
Ja, ab da muss der eigentlich einen ganz anderen Verlauf nehmen. Ab genau dieser Szene.
Dann kannst du dann aber nicht mal FSK, ich weiß nicht, was er ist, machen. Ich glaube, der hat gar keine FSK, ne?
Gute Frage. Nein. Null. Ja, es ist natürlich die Frage, was danach passiert. Also klar, er würde dann höchstwahrscheinlich Anna nach dem Leben trachten. Aber ja, es muss ja nicht direkt in brutale Gewalt ausarten.
Ja, er wird sie nur in so eine Art Keller sperren.
Ja. Und dann muss Elsa sie befreien. Man kann da bestimmt was draus machen.
Eingesperrt wird aber tatsächlich Elsa. Denn die wacht jetzt in einer Zelle auf und ihre Hände sind in einer Art Metallstulpen angekettet an den Boden. Hans kommt dann auch rein und möchte ihr offensichtlich helfen. Elsa sollte doch den Winter beenden, dann würde er ihr helfen, wieder freigelassen zu werden. Ganz glauben kann man ihm das schon da nicht mehr. Bis dahin wurde er immer so ein bisschen dargestellt wie der gute Prinz, der halt da dahergelaufen kommt und tatsächlich irgendwo ein Guter ist. Christoph und Sven bleiben vor den Toren zurück, als sie Anna am Schloss abliefern. Sven ist nicht ganz zufrieden damit, aber muss sich dann fügen. Wenn der Prinzessin etwas passiert, seid ihr alles, was noch bleibt. Das ist ein Satz, den Hans in dem Moment gesagt bekommt. Er sagt, er möchte Los und Anna suchen, denn sonst ist er der Letzte, der bleibt, und das wäre nicht von Vorteil. Er ist ja noch nicht verheiratet. An dem Moment kommt Anna wieder rein, ganz schwach und halb erfroren. Sie erzählt ihm dann, dass der Kuss ihrer wahren Liebe sie wieder retten könnte. Fast küsst er sie auch, aber dann sagt er, gäbe es doch nur jemanden, der dich wirklich lieben würde. Und lässt sie dann einfach dort zurück. Löscht sogar noch das Feuer im Kamin. Allen anderen, die draußen bleiben mussten und den beiden so etwas Privatsphäre geben wollten, verkündet er jetzt ihren Tod. Ganz traurig und geknickt und geschlockt sagt er, ihre Schwester habe sie getötet, es wäre ihre Macht gewesen. Und er möchte der Held sein, der den Sommer zurückbringt und Elsa vor Gericht, beziehungsweise auf Schafott. Als er in den Kerker gehen möchte, um Elsa für den Hochverrat hinrichten zu lassen, flieht Elsa, nachdem sie erstmal alles komplett eingefroren hat. Sven, das Rentier, merkt, dass irgendetwas nicht stimmt und möchte zurück, hält Christoph auf. Und dann sieht Christoph auch diesen Kältesturm, der über dem Schloss aufzieht. Anna, er muss zum Schloss zurück. Die beiden rasen los und Olaf knackt unterdessen das Schloss der Tür. Er macht Feuer, schmilzt für Anna fast dahin und stellt dann auch die Frage, was ist eigentlich Liebe? Er bezeichnet das als etwas, wenn man die Bedürfnisse mit anderen über die eigenen stellt. So wie Christoph, bemerkt er dann, der sie ja aufgegeben hat für jemand anders. Was für ein Turn.
Ja. Also als Olaf da anfängt, Lebensratschläge zu geben, da hat es schon wieder aufgehört bei mir.
Vor allen Dingen verrät er sich da, weil er nämlich den Namen von Christoph weiß.
Stimmt.
Mhm.
Ja.
Er hat die ganze Zeit doof getan, hat erzählt, er hieß es Sven, weil er den am Anfang ja angeblich falsch verstanden hat. Und da weiß er aber einfach, dass er Christoph heißt.
Das ist richtig. Wow, das hätte mir auffallen müssen, zumal das mit den Namen einer der drei halbwegs witzigen Gags rund um Olaf ist.
Mhm.
Ja, aber vorher ganz krasser Plot-Twist, ne?
Mhm.
Im Wrestling würde man es einen Heel-Turn nennen. Also Hans stellt sich als der ultimativ Böse heraus und wartet auch richtig schön die Situation ab, um ihr das so richtig schön reinzuwürgen.
Ja, setzt auch noch so kurz vor dem Kuss, sagt er dann so, oh schade, würde ich doch bloß jemanden lieben.
Das ist schon heftig. Ja, also natürlich höchst verwerflich, was er da so plant. Aber eigentlich auch ein ganz guter Plan, wenn man es mal objektiv beurteilen will. Denn er hat es halt ausgenutzt, dass Anna sich, wie vorhin schon gesagt, dem Erstbesten an den Hals geworfen hat. Ja, gut. Mhm. Ist aber trotzdem alles sehr platt. Er erklärt ja dann in dieser Sequenz auch den Plan.
Ja.
Und um seinen Heel-Turn hinzulegen und dann seine komplette Motivation, warum er das macht, lückenlos zu erklären, braucht er unter einer Minute. Das ist alles sehr, sehr simpel, ne? Er ist irgendwie der 12. Sohn, der 13. Sohn sogar. Genau, deswegen hat er keine Chance auf die Krone in seinem Reich und muss dann irgendwo einheiraten. Und ja, an Elsa kommt er nicht ran, also geht er jetzt den Weg über Anna und ja, Punkt.
Da muss Elsa halt sterben, ja.
Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so der starke Bösewicht. Irgendwie ist mir das alles ein bisschen zu platt. Und das kommt auch aus heiterem Himmel, finde ich.
Ja. Vor allen Dingen hat er super viele auch Gelegenheiten gehabt, irgendwas ansatzweise Böses zu machen, wo er aber jedes Mal der liebe Prinz war, der sich um alles gekümmert hat und nicht irgendeinen Schritt gewagt hat, bis halt zu diesem Punkt, an dem er sich denkt, okay, und jetzt lasse ich es einfach verrecken.
Ja, ein kleines bisschen Foreshadowing gibt's vielleicht in dieser Szene mit Elsa im Kerker, aber ich habe es, glaube ich, da noch nicht so wirklich erkannt. Für mich kam das wirklich aus heiterem Himmel. Dadurch war es halt überraschend, aber...
Ja, ich fand, im Kerker war es ihm schwer abzukaufen, dass er versucht, sie freizukriegen. Hätte er machen können, wenn er wollte.
Naja, du hast halt keinen Anlass, ihm was Böses zu unterstellen, weil er halt so unglaublich positiv dargestellt wurde vorher. Das kann sein, dass er da ein bisschen zwielichtig erscheint, aber warum sollte man das glauben?
Ja, wie gesagt, er war von Anfang an so dieser perfekte Prinz, der da auf die perfekte kleine Prinzessin trifft und dann ist er einfach böse.
Gut, eigentlich hätte man es sich denken müssen, weil es ja überdeutlich war, dass Anna und Christoph irgendwie zusammenkommen. Und da muss ja irgendwas mit Hans passieren. Also entweder er stirbt oder er stellt sich doch als böse heraus. Andere Optionen gibt's ja eigentlich gar nicht.
Ja, wer weiß, vielleicht entscheidet sie sich einfach für jemand anders.
Ja, oder vielleicht macht der Film was komplett Abwegiges und Christoph wird nur ein platonischer Freund oder so. Aber dann wäre es kein Disney-Film, weil das geht dann nicht.
Nee. Ja, ab hier kommt jetzt quasi das große Finale, der große Sturm. Elsa flieht aus dem Kerker, wahrscheinlich wieder Richtung Berg. Anna möchte zu Christoph, weil sie merkt, Christoph ist doch die wahre Liebe. Christoph eilt zum Schloss. Sturm und Kälte nehmen währenddessen unglaublich stark zu. Man sieht fast nichts mehr. Olaf wird sogar komplett auseinander und wegverweht. Ich glaube, das war eine Erleichterung für dich.
Durchaus, aber ich habe schon befürchtet, dass er wiederkommt.
Und dann passiert es. Anna merkt, sie friert langsam ein. Sie kann kaum noch gehen, ihre Finger frieren ein. Das Eis breitet sich aus. Christoph hört dann auch ihren letzten, sehr leisen Ruf nach ihm. Und Hans sagt in diesem Sturm, als er Elsa dann endlich trifft, dass sie Anna getötet hat. In dem Moment lässt Elsa alles stillstehen. Die ganze Luft wird klar, der Schnee hört auf zu fallen und man kann über alles drüber schauen. Hans hebt das Schwert und holt aus, um Elsa zu treffen. Anna sieht Christoph, Christoph sieht Anna, aber Anna sieht auch, wie Elsa jetzt rein theoretisch hingerichtet würde. Und entscheidet sich dafür, von Christoph weg auf Elsa zuzulaufen. Sie stellt sich hinter ihre Schwester, will das Schwert abwehren und wird in dem Moment zu Eis. Das Schwert zersplittert und alles ist geschehen. Wir konnten Anna nicht retten. Elsa natürlich am Boden zerstört, weint, hängt sich um die gefrorene Anna herum und schluchzt in sie rein. Alle anderen stehen um sie herum. Der Prinz liegt bewusstlos in der Gegend rum, weil der Schlag ihn schwer getroffen hat. Aber Christoph, Sven und Elsa sind am Boden zerstört. Und da passiert es. Anna taut auf. Denn es war ein Akt der wahren Liebe. Es war Geschwisterliebe und nicht nur einfach nur der Kuss, der gefehlt hat. Ja, Formulierung ist wichtig.
Ist ja schon irgendwie ganz angenehm, dass man da jetzt nicht das ultimative Klischee heranzieht, dass sich Christoph irgendwie als der eigentliche Prinz entpuppt und durch seinen Kuss dann natürlich alles wieder gut wird, sondern dass sowas dann halt auch zählt.
Ja, deswegen fand ich es ganz gut, dass sie es wirklich offen gelassen haben und nicht einen Kuss der wahren Liebe, sondern einen Akt der wahren Liebe und dass es auch Geschwisterliebe tut.
Okay, ein Akt der wahren Liebe ist auch zweideutig.
Ja, gut, aber...
Witzige Vorstellung, vielleicht nicht in einem Disney-Film.
Nicht mit FSK 0.
Vermutlich nicht.
Vielleicht bei deinem Dark Turn.
Ja, mal gucken. Ich muss mir ein paar Ideen notieren. Dauert leider noch ein paar Jahre, bis das Ganze dann gemeinfrei wird. Aber gut, ich plane ja eh, unsterblich zu werden. Irgendwann wird es bestimmt soweit sein.
Na, auf alle Fälle realisiert Elsa jetzt auch, woran es bei ihr liegt. Es ist die Liebe, die ihr die Kontrolle verleiht. Sie muss einfach mehr lieben und zulassen und dann wird alles gut. Dementsprechend taut sie jetzt das ganze Land auf. Der Sommer kehrt zurück. Der Schnee fliegt nach oben statt nach unten. Sven schafft es nicht, die Flocken zu fressen. Und Olaf muss nicht sterben. Er wäre dahingeschmolzen. Aber Elsa gönnt ihm ein persönliches kleines Schneegestöber, um einen ewigen Winter über ihn zu halten, damit er nicht schmelzen muss. Ich dachte auch, der Film wäre an der Stelle eigentlich schon vorbei, aber dann boxt Anna Hans noch vom Schiff, um sich zu rächen, denn er ist der Einzige mit einem Herz aus Eis. Okay, könnte ich gutheißen. Und dann wird gezeigt, wie sich das ganze Königreich freut. Alle freuen sich. Die Schwestern haben sich wieder lieb und können sich umarmen, sind sich wieder nah. Hans wird inhaftiert und auf die Insel seiner Familie zurückgeschickt und mal sehen, was sein Vater davon hält, wenn er erfährt, was passiert ist. Die Handelsbeziehungen zum Zwerg werden aufgelöst. Christoph bekommt einen ganz neuen Top-Schlitten und endlich küssen sie sich. Es stellt sich raus, Anna und Christoph sind doch das perfekte Paar. Olaf und Sven sind ab jetzt Freunde. Sven versucht nicht mehr die Nase zu fressen. Und Elsa zaubert jetzt auch für das ganze Schloss. Beziehungsweise das ganze Königreich, weil zu dem Schlittschuhparadies kommen garantiert noch Leute angereist. Happy End.
Und da stellen sich mir einige Fragen.
Schieß los.
Also, diese Sache, dass Elsa jetzt ihre Kräfte kontrollieren kann. Du sagst dadurch, dass sie irgendwie die Liebe erfahren hat oder so. Das wird nicht explizit so gesagt, oder? Sie kann das einfach plötzlich.
Ja, das kommt sehr, sehr plötzlich. Sie hat einfach so, du merkst, sie hat so einen Klickmoment und dann sagt sie, Liebe, ja Liebe. Und dann auf einmal taut sie alles auf und sagt, das ist halt die Liebe.
Okay, das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber gut, nehmen wir es mal hin. Das impliziert dann ja zum Beispiel, dass sie auch gegenüber ihren Eltern eigentlich nie irgendwie sowas wie Liebe empfunden hat oder von denen auch keine Liebe erfahren hat, oder? Weil sonst hätte sie das ja früher vielleicht schon in ihrer Jugend kontrollieren können.
Naja, das Problem ist, sie hat es ja eigentlich unter Kontrolle gehabt bis zu dem einen Moment, in dem sie ausgerutscht ist. Wenn ihr da einfach jemand hätte klar machen können, dass das ein Unfall war, Unfälle passieren halt, und nicht so ein riesen Drama draus machen, so, oh mein Gott, wir müssen dich jetzt verstecken, weil ich meine, sie hat es ja unter Kontrolle gehabt. Sie ist ausgerutscht.
Aber Unfälle können ja auch jetzt noch passieren, also eigentlich hat sich ja nichts geändert.
Nö, aber das Ding ist halt auch, es musste sich ja eigentlich nichts ändern.
Ja, im Prinzip schon. Und so fügt sie sich am Ende doch wieder in ihre Rolle.
Naja, sie zaubert ja jetzt in der Öffentlichkeit, macht es nicht mehr zum Geheimnis, hat keine Angst mehr, jemanden zu verletzen, muss auch nicht heiraten.
Ja, schon. Aber das ist ja jetzt die Folge dieser Erfahrung der Liebe, die sie gemacht hat. Aber sie war doch schon an dem Punkt. Darum dreht sich doch dieser ganze Song. Das ist eine Stunde her zu dem Zeitpunkt. Eigentlich war sie doch schon so weit, dass sie gesagt hat, ich scheiß auf alles, ist mir egal, ich bin jetzt ich. Was ist denn da in der Zwischenzeit passiert? Warum war es denn plötzlich wieder nicht so? Das kapiere ich nicht.
Vielleicht ist auch nicht so ganz klar geworden, dass sie sagt, ja, ich bin halt jetzt frei, ich lass es halt gehen, lass locker, fühle mich nicht mehr eingesperrt, aber ich bleib halt dann alleine, damit ich das Gefühl haben kann. Und jetzt muss ich halt nicht mehr alleine bleiben.
Naja, es wirkt in dem Song halt so, als wäre sie auch bereit, zurückzugehen, und sie habe jetzt beschlossen, dass sie die Meinungen der ganzen Leute einfach nicht interessiert. So wirkt er es zu dem Zeitpunkt. Macht sie dann ja nicht, warum auch immer.
Ja, lehnt sie auch strikt ab.
Naja, und eine weitere ganz wichtige Frage, die sich mir stellt, wie vorhin schon angedeutet, wie lange kennen sich Anna und Christoph jetzt? Wie viel Zeit ist vergangen?
Ja, bestimmt schon 2 Tage.
Okay, dann ist es okay. Ich wollte schon sagen.
Ja, so 2-3 Tage dürften es schon sein, weil ich meine, am ersten Tag ist sie mit Hans durch die Gegend gehüpft.
Ja, sie haben sich kennengelernt in diesem Krämerladen quasi.
Ja, das war am Abend. Dann sind die bestimmt einen Tag lang unterwegs hin gewesen, einen Tag zurück. Also ich denke mal, so 2 Tage kennen die sich bestimmt.
Naja, diese ganzen Sachen, die Christoph ihr da auf dem Schlitten erzählt hat, von wegen, ja, du weißt gar nichts über ihn und du weißt gar nicht, wie hart er popelt und so. Das weiß sie doch von ihm jetzt auch nicht.
Nee.
Und da müsste er jetzt eigentlich auch sagen, nee, du, lass mal langsam machen, wir kennen uns gar nicht, lass mal erst noch kennenlernen, das muss sich entwickeln. Aber nö, jetzt, wo sie offensichtlich scharf auf ihn ist, da macht er natürlich sofort mit. Also prinzipientreu ist er auch nicht.
Wir wissen jetzt nicht, wie lang das her ist, dass er jetzt den Schlitten bekommt. Das kann ja noch mal ein paar Tage später sein. Und verlobt sind die ja jetzt auch noch nicht. Auch wenn sie fast geheiratet hätten. Aber das waren halt die Tolle.
Ja, es geht halt auch wahnsinnig schnell. Und irgendwie, es wird zwischendurch gezeigt, dass es wirklich nicht so vorteilhaft ist, sich nach einem Tag irgendwie einem, der irgendwie einen halbwegs guten Eindruck macht, an den Hals zu werfen. Aber am Ende ist es dann was Gutes, dass sie das im Prinzip trotzdem macht. Gut, Christoph hat sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, so mit Leben riskieren und so, ist macht vielleicht auch einen Unterschied. Aber weiß ich nicht. Ich fand's nicht sonderlich gut, dass die am Ende dann direkt zusammengekommen sind.
Ja, ich fand auch so, dieser Kuss am Ende, den hätten sie sich sparen können. Das wäre so ein Ding für den 2. Film gewesen.
Ja, vielleicht wirklich diese Streitereien noch weiterführen. Wie vorhin schon gesagt, es ist ja ganz eindeutig, worauf das hinausläuft. Aber das muss ja nicht so schnell gehen, wenn gerade diese Schnelligkeit bei Hans so ein Riesenproblem war, weil sie halt auf so einen fiesen Typen reingefallen ist.
Gibt Mädels, die fahren immer wieder auf das Gleiche rein.
Ja, gut, das mag sein. Ich kenne allerdings, wie gesagt, auch den 2. Teil nicht. Ne? Vielleicht stellt sich da dann Christoph als der üble Bösewicht heraus.
Also ich habe den 2. noch nicht geguckt. Disney Dreamlight Valley spielt nach dem 2. Film und da sind sie lovey-dovey, also er will kein Böser sein.
Okay. Ärgerlich. Ja, mal gucken. Ich bin aber auf den 2. gespannt. Ich gucke den auch nicht mehr heute, aber demnächst wahrscheinlich.
Bald.
Ja.
Ich habe mal geguckt, wie man das etwa gliedern kann. Also es gibt ja das 3-Akt-Modell, das in Hollywood ganz gerne genommen wird. Aber es gibt da auch noch den Weg des Helden. Die Reise des Helden heißt es, nach Vogler.
Ja.
Und da könnte man dann auch sagen, gewohnte Welt wird vorgestellt, ganz am Anfang mit diesem Lied. Der Ruf des Abenteuers, also warum müssen die überhaupt los? Und da, finde ich, spaltet sich das dann schon so ein bisschen auf, dass man sieht, eigentlich ist Anna der Hauptheld des Films. Wir sehen viel aus ihrer Sicht, eigentlich weniger aus Elsas. dann eventuell eine Weigerung, weshalb sie gehen sollte oder nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher. Eventuell spielt da Christoph so ein bisschen mit rein, der dann sagt so, nee, ist kalt und das schaffst du nicht bis dahin. Aber Anna lässt sich da ja überhaupt nicht beirren. Begegnung mit dem Mentor. Habe ich mich sehr schwer getan. Anna begegnet Leuten bzw. Charakteren, die ihr helfen, sich zu entwickeln oder irgendetwas zu lernen. Da würde ich sagen, Christoph und Sven, die helfen ihr definitiv weiter. Aber kann man Olaf auch in so einer Richtung sehen? Dem wird ja so ein bisschen auch so dieses Mentorhafte gegeben, so mit, ja, was ist eigentlich Liebe und so.
Ja, ich denke schon. Ja, der Mentor ist derjenige, der den Helden auf die Reise vorbereitet, quasi. Mhm. Man kann es natürlich auch schon im Hinblick auf das Ende, auf die Lösung des Konflikts dann betrachten. Und da ist der Input von Christoph und ja, leider auch von Olaf, muss man ja zugeben, natürlich elementar wichtig.
Ja, er führt die auch ein bisschen.
Ja, aber wahrscheinlich hätte jeder Mensch irgendwie da der Mentor sein können, weil Anna halt unfassbar naiv und teilweise schon darüber hinaus vielleicht komplett verblödet ist. Weil sie, ja, es ist ja nun mal so, ne? Sie kommt da ja raus aus dem Schloss und weiß halt nichts. Also jeder nimmt da im Prinzip eine Mentorenrolle ein, der jemals mit einem anderen Menschen gesprochen hat.
Ja, jeder hat ihr da wesentlich mehr voraus. Ja. Das Überschreiten der ersten Schwelle, würde ich sagen, ist dann, dass sie halt trotzdem da in diesem Stall beschließt, sie will es los und quasi im nächsten Moment reisen die ja dann auch schon los. Waren ja gar nicht bis auf den Morgen. Dann die erste Bewährungsprobe, würde ich sagen, ist ungefähr da, wo sie das erste Mal auf Anna in dem Palast trifft und versucht, sie zu überzeugen, mitzunehmen. Und dann eine entscheidende Prüfung. Ich würde auch sagen, dass sie sich mit Anna mit Elsa auseinandersetzt. Aber die Frage ist dann auch, muss man Elsa als Hauptcharakter 2.0 nehmen? Weil die macht ja auch eine leichte Entwicklung rein theoretisch.
Wessen Geschichte ist das? Ja klar, also die Heldenreise, wenn man das so sehen will, wird von Anna bestritten, aber... Was ist so der Kern der Handlung des Films? Streng genommen müsste man sagen, Anna findet ihre Liebe.
Zu ihrer Schwester.
Nee, gerade nicht. Ja, Elsa nimmt wirklich eigentlich eine eher hintergründige Rolle ein, aber verzichten kannst du auf sie ja auch nicht.
Ja, deswegen würde ich auch sagen, auch wenn das Merch halt was komplett anderes erwarten lässt, würde ich sagen, ist Anna der Hauptcharakter und Elsa eher so Hauptcharakter 2.
Ja. Von Elsa geht halt keine Initiative aus. Mm. Ganz am Ende vielleicht, aber...
Ja, von Elsa ist man auch eher ein bisschen unterwältigt, muss ich sagen.
Ja, zumindest nachdem sich dann herausstellt, dass sie eben nicht so einen Charakterwandel durchmacht, wie sie es behauptet in diesem Song. Mm. Aber gut, zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen wirklichen Bösewicht, gegen den sie sich hätte wenden können.
Ja, aber wirklich wehren tut sie sich wirklich nirgendwo. Also es ist immer defensiv und da, wo es um ihr Leben geht, sitzt sie dann noch am Boden und dreht sich gar nicht mal mehr um.
Ja, das stimmt.
Ja, Anna, unser Hauptcharakter. Starke Entwicklung, sehr naiv bis zum Ende.
Beeindruckend, wie man das schafft, in so einem Film keine Entwicklung durchzumachen.
Ja, es ist krass. Also normalerweise hast du in jedem Film irgendwo irgendwelche Charaktere, die sich dann entwickeln, weshalb du den Film gut fandst. Ich fand den Film recht gut, gerade auch wegen einiger Songs, die sich gut eingebrannt haben. So von der Melodie her, Texte kann ich mir eh nicht merken. Und die Charaktere entwickeln sich eigentlich null weiter.
Naja, Elsa.
Wird irgendwie freier und wird jetzt akzeptiert von dem ganzen Volk auf einmal.
Sie ändert irgendwie ihren Charakter, das, was Anna halt nicht tut.
Ja, die wird wirklich kein Deut erwachsener. Man könnte ja meinen, dass sie da irgendwie irgendwas dazulernt. Aber ich meine, sie hat nicht klettern gelernt oder sonst irgendwas. Es ist wirklich nichts dazu gekommen. Sie hat nur Menschen kennengelernt. Und sie boxt am Ende Hans. Ja.
Ja, weil der halt ganz offensichtlich böse war. Also sie hat jetzt nicht irgendwie größere Menschenkenntnis erlangt, dadurch, dass sie so hart verarscht wurde.
Nee, und vor allen Dingen, ich finde es auch krass, weil eigentlich geht der ganze Film darum, dass die beiden Schwestern ihre Liebe zueinander finden und sich gegenseitig wieder aufbauen. Aber Anna hat Elsa ja von Anfang an geliebt. Also für die war wirklich null drin. Der Hauptcharakter war Mittel zum Zweck.
Ja, aber es reicht ja, um irgendwie diese Geschichte zu erzählen, so dünn sie auch sein mag.
Und nachdem du den Film gesehen hast, was sagst du?
Also, es ist natürlich nicht so klischeehaft, wie ich befürchtet hatte.
Nicht?
Naja, nee, nicht ganz. Also, ich fand tatsächlich, es war schon okay von der Handlung her, was die Klischeehaftigkeit angeht. Also nicht so schlimm, wie man es von vielen anderen Disney-Filmen kennt. Ich hätte da irgendwie sowas wie Ariel im Kopf oder so. Oder Die Schöne und das Biest. Das finde ich, sind viel klischeehaftere Filme als dieser hier. Nichtsdestotrotz ist das trotzdem keine gute Handlung oder kein toller Plot, denn was hier passiert, ist weitestgehend eher random. Es ergibt meistens wenig Sinn, weil die Handlung nicht stringent ist. Die Motivation und die Gefühle der Charaktere sind weitestgehend unklar. Sowohl der guten Charaktere als auch der bösen. Wie gesagt, die Motivation des Oberbösewichts ist in einer halben Minute abgehandelt. Und die Aussage des Ganzen ist mir auch nicht wirklich klar, weil gerade von so einem Disney-Film sollte man ja meinen, dass der eine Moral oder sowas hat. So, was ist hier die Moral? Also schmeiß dich nicht irgendwelchen Fremden an den Hals, auch wenn du es, naja, wenn du gerade richtig, ne, wenn du richtig verlangen hast. So, ist erstmal keine so starke Moral und wird halt auch ein bisschen egalisiert durch das Ende, bei dem Anna und Christoph dann doch zusammenkommen. Eine Moral in Bezug auf Elsa gibt's eigentlich auch nicht wirklich, denn sie wird halt immer wieder darin bestätigt, dass ihre Kraft gefährlich ist. Mhm. Und dass diese Vorsicht und dieses eingeschränkte Leben, was sie hatte, also diese Vorsicht, die ihr von den Eltern vermittelt wurde und so, dass das irgendwie vielleicht doch ein bisschen berechtigt war. So, insofern ist dieses Auflehnen, diese Selbstbefreiung, diese Rebellion, das zumindest in Let It Go dann angedeutet wird, eigentlich auch nicht so wirklich. Ja, vielleicht gar nicht so wirklich sinnvoll. Es hatte schon einen Sinn, dass sie ein bisschen vorsichtig ist, was diese Kraft angeht. Naja, und so bleibt die Moral am Ende. Liebe ist das Wichtigste und heilt alles.
Hm. Es muss aber wenigstens, wie gesagt, kein Kuss der wahren Liebe sein, so wie sonst immer in den Märchen war, sondern einfach nur tatsächliche Liebe auch zwischen Geschwistern, Freunden.
Genau, das habe ich mir auch notiert, ne? Das wäre mir normalerweise so als Moral ein bisschen zu romantisch. Aber es ist ja schön, dass sich das hier zumindest auch jetzt auf Geschwisterliebe erstreckt. Ansonsten, so was die reine Machart des Films angeht, fand ich, der Animationsstil ist ganz gut.
Mhm.
Vor allem so Details wie der Schnee, das sieht alles relativ schön aus. Mit den Haaren hatte ich ein bisschen Problem. Insbesondere in der Sequenz, wo Anna sabbernd auf dem Kissen liegt, wo sie zerzauste Haare hat. Das sieht ein bisschen so aus wie Computerspiele zu der Zeit. Ich habe mich da an Tomb Raider, an das Reboot erinnert, gefühlt.
Ja, diese offensichtlichen Strähnen.
Ja, da war die Technik nicht ganz so weit. Das würde heute ein bisschen besser aussehen. Ebenso übrigens wie die Struktur von dem Eis und die Reflexionen im Eis. Das ist mir leider ein bisschen negativ aufgefallen. Und das ist ein kleines Problem, weil es in diesem Film doch verhältnismäßig viel Eis gibt. Irgendwie fand ich alle Szenen, wo die jetzt so in großen Umgebungen, die halt nur aus Eis bestehen, spielten, die fand ich etwas unterwältigend rein visuell. Genauso wie alles, was irgendwie mit Licht und Schatten zu tun hat, das sah teilweise ein bisschen merkwürdig aus. Aber gut, ich meine, der Film ist 10 Jahre alt, die Grafik entwickelt sich weiter. Aber eigentlich ist man es gewohnt, dass so Animationsfilme von der Grafikqualität, sag ich mal, Computerspielen ein bisschen voraus sind. Und abgesehen von dem Detailgrad der Charaktere habe ich das hier gar nicht so sehr gesehen.
Müssen wir mal gespannt sein auf Teil 3, dann sehen wir ja, was das Aktuelle so raushauen kann.
Aber die Figuren fand ich wirklich gut. Das hat mich ein bisschen an Anime erinnert, weil die Figuren halt mit ihren großen Augen und relativ dünnen Körpern so ein bisschen Anime-Eindruck auf mich gemacht haben. Fand ich aber durchaus passend. Und vor allem die Mimik, insbesondere von Anna, fand ich ziemlich hervorragend.
Mhm.
Also die hat schon ein paar sehr witzige Gesichtsausdrücke drauf. Das sah sehr gut aus.
Ja, die ist auch so ein Charakter. Du kannst den Film irgendwo stoppen und sie sieht albern aus.
Ja, das stimmt. Es ist auch die einzige, bei der das wirklich so deutlich ist. Die anderen, ja, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht sagen, da haben sie sich weniger Mühe reingesteckt. Aber wie wir gerade festgestellt haben, ist Anna eh die Hauptfigur. Insofern ist es vielleicht verständlich, dass vor allem sie diese ausdrucksstarken Gesichtsausdrücke spendiert bekommen hat. Ja, und die Songs, die du gerade mal als Vorzug genannt hast, ja, die fangen sehr stark an und steigern sich dann immer weiter. Und dann kommt Let It Go und dann geht alles bergab. Und es werden viel weniger Songs als vorher. Also, ich finde die Songs wirklich gut. Bei Love is an Open Door finde ich halt vom Inhalt her so ein Quatsch, das habe ich nicht kaum ertragen, aber musikalisch geht das auch noch in Ordnung. Ja, aber danach, das ist schade, die haben irgendwie nach unter der Hälfte des Films aufgehört damit und ich hätte es besser gefunden, wenn sie es einfach konsequent weiter durchgezogen hätten.
Ja, die Trolle singen ja nochmal bei einer Stunde ungefähr.
Ja, aber das ist auch scheiße. Also verhältnismäßig, finde ich. Hier, der Song von Olaf und der von den Trollen, die sind meines Erachtens die schwächsten im Film. Und vorher hast du halt wirklich konstant zunehmende Qualität. Aber die guten Songs sind halt wirklich gut. Insofern ist er schon ganz okay.
Ich habe gerade mal geguckt. Es ist wirklich so, nach den Trollen singt keiner mehr.
Ja, und davor halt auch geraume Zeit nicht. Ganz, ganz kurz im Schloss. Davor gefühlt eine halbe Stunde nicht. Und nach den Trollen geht der Film ja auch noch eine halbe Stunde knapp.
Hast du die After-Credit-Scene gesehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Es gibt eine After-Credit-Scene. Und zwar kommt da der Eisgolem nochmal vor. Der kommt dann in seiner, ich sag mal, Agro-Form mit den Eisstacheln ins Schloss zurück.
Oh, ich sehe es gerade. Oh, das ist ja wunderschön.
Und findet dort die von Elsa zurückgelassene Krone, die sie ja nicht mehr aufsetzen möchte, setzt sie sich auf und ist ganz glücklich.
Ja, ich habe jetzt schon beschlossen, in meiner Rangliste der Disney-Prinzessinnen hat dieser Eisgolem jetzt locker die Top 5 erreicht.
Ja, der fühlt sich wohl als Prinzessin. Das fand ich total süß, die After-Credits-Scene. Der hat jetzt auch ein eigenes Schloss.
Ja.
Der Kronleuchter ist zwar ein bisschen defekt und eine Tür müsste oben repariert werden, aber mal abgesehen davon ist die ganz gut ein Schuss.
Hatte ja Glück, dass das große Auftauen von Elsa ihn nicht erwischt hat.
Ja, da auf dem obersten Gipfel ist ja eh Winter.
Ja, okay. Aber ihre Konstruktionen, dass die trotzdem weiterleben, ja, man könnte es hinterfragen. Aber gut, ich will dem Film nicht mit Logik kommen. Das endet nicht gut.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es andere Fragen.
Eine Frage, die ich mir gestellt habe und wo ich nicht zu einem endgültigen Urteil gekommen bin und wo auch viele andere Leute nicht zum endgültigen Urteil gekommen sind, ist, inwieweit das ein potenziell feministischer Film ist. Weil der Gedanke ja zumindest oberflächlich durchaus nahe liegt. Du hast hier zwei verhältnismäßig starke weibliche Hauptfiguren, die sich oberflächlich auch irgendwie emanzipieren. Also Anna jetzt überhaupt nicht, aber Elsa zumindest in diesem Song. Insofern, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der wird teilweise wirklich als feministisches Paradebeispiel der Disney-Filme gefeiert und so richtig erkenne ich das nicht, muss ich sagen.
Nee, finde ich es auch nicht. Also da hätte ich jetzt nicht an die Eiskönigin gedacht.
Es gibt halt auch so viele Klischees. Das geht schon bei dem Aussehen von Elsa und Anna los, muss man ja sagen. Wenn das wirklich so ein feministischer Film wäre, dann würde man erwarten, dass die jetzt nicht unbedingt hundertprozentig normschön sind und wirklich absolut äußerlich stereotyp sind. Du hast ja im Prinzip die Blondine, das Schönheitsideal seit 500 Jahren wahrscheinlich. Dann hast du ein etwas moderneres Schönheitsideal, so die blasse Rothaarige. Und die tragen natürlich auch wunderschöne Kleider. Das ist mir negativ aufgefallen bei Let It Go, muss ich sagen. Da geht's ja so ein bisschen in Entfernung aus Rollenmustern, ne, wie vorhin schon gesagt. Und während Elsa singt, The Perfect Girl is Gone. Ich bin jetzt nicht so das Mädchen, das ihr sehen wollt und so, ne. Ich bin jetzt mein eigener Mensch und so. Und während sie das singt, tritt sie aber im wunderschönen Prinzessinnenkleid vor ihr Schloss. Was dann wieder so klischeehaft aussieht. Da passt das, was teilweise behauptet wird, nicht zu dem, was da zu sehen ist, finde ich.
Ich habe auch gerade mal nachgeschaut. Die Eiskönigin ist von 2013. Merida ist von 2012. Und Merida würde ich da viel mehr sehen als feministisch Emanzipation als die Eiskönigin. In dem Film geht es halt darum, dass die Jarls Tochter nicht heiraten möchte und nicht das gewöhnliche Prinzessin sein möchte. Die möchte lieber eine Kriegerin sein. Sie hat auch eine wilde Lockenmähne aus roten Haaren und ist widerspinstig. Und ich glaube, der Film würde dir auch mehr zusagen.
Ja, ich bin jetzt ja natürlich voll auf dem Disney-Zug. Ich gucke mir da jetzt natürlich noch ein bisschen mehr an. Nee, mal gucken. Erstmal Frozen 2 natürlich. Ich meine, ansatzweise gibt's das ja auch, ne? Also sie hat ja wirklich Elsa hat ja wirklich ein Problem damit, Königin zu sein. So, das will sie ja eigentlich nicht wirklich und fügt sich dem einfach nur. Und davon trennt sie sich ja. Der Ansatz ist ja da, das geht halt nur alles verloren im Laufe des Films, beziehungsweise nachdem sie fertig ist mit Singen.
Ja, wer weiß, vielleicht ist ja in Teil 2 dann die große Weiterentwicklung.
Tja, und hat der Film seine Beliebtheit zu Recht? Ist der so ein Ausnahmefilm im Schaffen von Disney? Weil Disney hat zu der Zeit ja, sagen wir mal, nicht so einen ganz guten Lauf gehabt. So die richtig dicken Erfolge waren da schon ein paar Jahre her. Naja, Ralf Reich zwar im Jahr zuvor, aber den würde ich auch nicht auf eine Stufe stellen mit den Erfolgen, die Disney früher hatte. Aber davor war lange, lange Zeit nichts wirklich Starkes, was Disney in Sachen Animation rausgebracht hat. Und Frozen hat es ja so ein bisschen wiederbelebt und ist ja komplett durch die Decke gegangen. Ist das, weil der Film so gut ist oder weil das einfach nur gut zu vermarkten ist?
Ja, ist halt auch die Frage, ne? Warum ist der Film so krass erfolgreich gewesen? Ist das, weil die jüngere Zuschauerschaft damit komplett abgeholt wurde?
Naja, aber Disney hat immer auch viel Zeug für Jüngere gemacht. Ich denke mal hier Rapunzel, den habe ich zwar auch nicht gesehen, aber der wird auch eher für Jüngere sein. Ich sehe hier Namen wie Brother Bear. Das klingt nach etwas, nach Bärenbrüder, okay, habe ich schon mal gehört zumindest. Klingt auch nach etwas, was eher für Jüngere ist, was nicht ansatzweise so erfolgreich war. Ja, aber gut, zwei hübsche Prinzessinnen vermarkten sich wahrscheinlich eher als komisch animierte Bären.
Ich denke mal auch, weil die beiden hübschen Prinzessinnen halt als starke Frauen verkauft wurden, auch im Vorhinein.
Ja, deswegen die Frage, ne, ob das wirklich ein feministischer Film ist mit starken Frauen. Und ich glaube, bei näherer Betrachtung kann man das gar nicht mal so sehr sagen.
Ich denke auch, sie wollten sich absichtlich nicht so fern davon bewegen, von den normalen Disney-Prinzessinnen, weil du dann die kleinen Mädchen eventuell nicht abholst, die ja unbedingt Prinzessin sein wollen.
Gott bewahre, wenn die mitkriegen, dass Frauen auch was anderes sein können als zuckersüße Prinzessinnen.
Ja, was ist, wenn die das Merch dann nicht kaufen?
Warum sollten sie es ja nicht kaufen? Die können es dann genauso kaufen. Also, das ist doch genauso gut, genauso marketable quasi.
Das sagst du, als weißer Mann.
Es ist ja auch so ein Klischee, dass die meisten Kinder wahrscheinlich schon in Bettwäsche von Frozen geschlafen haben, bevor sie den Film überhaupt gesehen haben. Habe ich heute zumindest mehrmals gelesen. Die wissen doch gar nicht, wofür die stehen.
Ich meine, die Message würden die wahrscheinlich sowieso nicht verstehen.
Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht würden die Eltern das auch nicht unbedingt unterstützen, wenn das jetzt wirklich so die emanzipierten und rebellischen Mädchen wären. Dann werden die Kinder nur aufmüpfig davon, wenn die das sehen. Will man ja auch nicht.
Ich verstehe das alles nicht, weil Merida halt so gut ankam bei Erwachsenen. Oder Mulan, die sich auch nicht in ihre Rolle fügen wollte.
Ja, gut, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich mir schon vorstellen, dass sich Mulan wirklich nicht ganz so gut verkaufen lässt wie Frozen. Ja, wie du sagst, ne, das sind wirklich Sachen, die dann wahrscheinlich bei Erwachsenen einfach besser ankommen. Aber Kinder, die halten da wahrscheinlich nicht so viel von.
Die brauchen wahrscheinlich einfach ihre Klischees am Anfang. Ja. Meine Kinder brauchen halt auch viel so Regeln und Schemata, in die sie Sachen stecken und verstehen können. Die können doch nicht so krass differenzieren wie ein Erwachsener.
Ja, aber das müssen ja nicht so veraltete Klischees sein, die man den Kindern dann durch sowas vermittelt. Aber gut, ich meine, es ist zumindest ein gewisser Schritt, dieser Film. Allein dadurch, dass jetzt die Männer eher eine sehr untergeordnete Rolle in der Handlung spielen. Naja.
Aber wenn ich so überlege, Merch, was ich so sehe, das sind auch viele im Kindergarten bei uns, die mit Frozen-Merch rumlaufen und die sind ja dann noch keine 6 Jahre alt. In dem Alter ist das vielleicht wirklich nicht so, dass du dir Gedanken machst, Rolle der Frau.
Nö, wahrscheinlich nicht. Aber es schadet wahrscheinlich auch nicht, irgendwie 6-Jährigen etwas zu präsentieren, was sich von diesen Klischees ein bisschen abhebt. Also jetzt so eine Klischees zu verarbeiten, damit das simpel genug für die 6-Jährigen ist, weiß ich nicht, ob das so der richtige Ansatz wäre.
Ja, das ist aber dann wieder Schuld der Eltern, muss ich da sagen. Weil wenn ich im Kindergarten rumlaufe, sehe ich hauptsächlich Mädchen, die von ihren Eltern halt auch pink in Tütüs rumlaufen. Es ist halt immer noch in der Gesellschaft drin und dass die Mädchen dann natürlich lieber ihre Bilderbuchprinzessin sehen als die aufmüpfige Merida oder so, kann ich dann schon verstehen.
Ich meine, gut, wie gesagt, so wie sich Anna verhält, da muss sie gar nicht pink gekleidet sein. Das ist halt wirklich ultra klischeehaft. Wie sie dort ja einen starken Prinzen quasi als endgültiges Lebensziel schon auserkoren hat, bevor sie das erste Mal im Leben das Haus verlassen hat. Und von diesem Wunsch auch nicht abkommt oder so. Das wäre ja eine zu krasse Entwicklung.
Ja, welche Frau will das schon?
Tja. Keine, die als Kind Frozen gesehen hat.
Nee, ich habe zum Glück andere Sachen gesehen. Ja, aber das war jetzt soweit Frozen Teil 1. Es hat uns von den Socken gehauen. Also die Anfangslieder, also vor allen Dingen Let It Go, natürlich sehr schön. Wenn du noch schöne Lieder hören möchtest, ich glaube, Vaiana bietet sich da an. Bärenbrüder und Merida, wenn du etwas mit mehr Gehalt sehen möchtest.
Ja, Vaiana habe ich mal zur Hälfte gesehen, der gefällt mir vom Setting her eigentlich ganz gut. Den muss ich mir nochmal im Ganzen angucken.
Ich finde auch die Lieder vom Stil her gehen sehr in Richtung Let It Go.
Okay.
Und im Original hat auch The Rock gesungen. Was?
Weiß nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist.
Der kann gut singen.
Okay.
Es ist ein Qualitätsmerkmal.
Solange man ihn nicht als Schauspieler ertragen muss, ist okay. Vielleicht kann er besser singen als Schauspieler.
Ist ja animiert. Maui ist animiert.
Ein Film, den ich mir definitiv demnächst angucken werde, ist Encanto. Von dem habe ich so viel Gutes gehört. Weiß aber nicht, wie die Qualität der Songs da so ist.
Ich auch nicht.
Ja, mal schauen.
Was schauen wir denn als nächstes?
Also, kein Musical. Das kommt später. Ich habe ein paar in der Hinterhand. Nee, also ursprünglich wollte ich einen ziemlich aktuellen Film auswählen, der jetzt auch im Rahmen der Oscars hier und da mal zur Sprache kommen wird, der anfängt durch die Decke zu gehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der digitale Release dieses Filmes verzögert sich anscheinend oder steht einfach kein Termin fest. Und deswegen habe ich mich entschieden für einen anderen Film desselben Regisseurs. Und dieser Film heißt Dogtooth. Und mehr sage ich darüber noch nicht, außer dass man beim Schauen vielleicht Vorsicht walten lassen sollte, wenn Kinder in der Umgebung sind.
Okay, das ist gut zu wissen.
Aber ja, ein Film, über den man gut diskutieren kann oder über der Aspekte beinhaltet, über die man gut diskutieren kann. Da bin ich mir sicher.
Ja gut, Dogtooth.
Ich bin sehr gespannt, wie du den so aufnehmen wirst.
Ja, ich auch, weil ich nämlich keine Ahnung von dem Film habe. So absolut keine Ahnung, was mich da erwartet. Auf dem Cover ist Blut zu sehen.
Ja, also das ist jetzt kein sonderlich gewalttätiger Film. Aber er ist trotzdem krass. Also krass fasst es eigentlich ganz gut zusammen.
Oh Gott, ich kriege ein bisschen Angst. Na gut, aber falls ihr jetzt noch Bock habt, ein Duett oder so von uns zu hören, dann müsst ihr uns leider anschreiben. Ihr habt Tobias begeisterte Miene nicht gesehen.
Ja, wenn ihr uns anschreibt, dann erkläre ich euch gerne lang und ausführlich, warum es kein Duett geben wird.
Es liegt an mir. Ich kann mir keine Texte merken.
Ich kann mir Texte merken, aber ich kann nicht singen. Du kannst bestimmt singen, aber hast keine Texte und das lässt sich dann einfach nicht verbinden. Wie soll man das machen?
Ich kann euch Käse Rasch vorsingen. Das habe ich geübt.
Ah, gerade da kann ich den Text nicht, verdammt.
Oh, so ein Mist. Ja, der ist sehr kompliziert, das wirst du nicht mehr schaffen.
Nee.
Ja gut, ihr Lieben, dann seid gespannt bis aufs nächste Mal. Mal schauen, was uns da erwartet.
Es ist nicht dieselbe Zielgruppe wie Frozen. Wahrscheinlich wird niemand, der diese Folge gehört hat, sich dann Dogtooth angucken wollen, aber nun gut. Naja, seid gespannt.
Bis dann. Ciao.
Bis dann.